Das merken Sie sicher, das ist bei der Vorbereitung eines Gottesdienstes immer das Schöne in unserem Dienst, wenn man das so ein bisschen kombinieren darf, dass es zusammengehört mit der Predigt. Wir haben ja die Reihe mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Wir haben heute den Obadja, 1. Könige 18. Ich war gestern in zu einem Dienst in Nordhorn, das ist da oben an der holländischen Grenze, und da war in der Kirche an jedem Platz eine Bibel hingelegt. Das hat mir gefallen, einer reformierten Kirche. Ich denke immer, wer mitlesen kann, was das Wort Gottes sagt, das soll ja das Wichtigste sein. Wir können ja nur dieses Wort Gottes menschlich versuchen nachzuzeichnen und zu erklären. Wenn Sie eine Bibel dabei haben oder mitbringen, dann ist es immer gut, wenn Sie mitlesen können. 1. Könige 18, Vers 1 bis 15. Das ist aus der Geschichte des Propheten Elia, der im Nordreich lebt. Die Hauptstadt Samaria, das Land ist gespalten in Nord und Süd. Wir haben das jetzt immer in unseren Predigten da gehabt. Im Süden ist die Hauptstadt Jerusalem, im Norden Samaria. Elia wirkt im Norden und muss diesen Königen, dem Ahab, er ist es zu dieser Zeit mit seiner gottlosen Frau Isebel, das Gericht Gottes ankündigen. Denn das war natürlich eine typische Heimsuchung Gottes, so wie Gott uns manchmal die Dinge aus der Hand schlagen kann. In dem Augenblick, als sie die Fruchtbarkeit vergötzten, die Sexualität und alles, was damit zusammenhängt, da hat Gott ihnen die Fruchtbarkeit entzogen. Es regnet nicht mehr und die Äcker tragen keine Frucht mehr. Elia verbirgt sich am Bach Krit und in dieser Zeit kommt es nun zu dieser folgenden Geschichte. Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr, 3 Jahre Dürre. Geh hin und zeige dich, Ahab, denn ich will regnen lassen auf Erden. Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Es war aber eine große Hungersnot in Samaria. Und der König Ahab rief Obadja, seinen Hofmeister. Das war der Chef des Kameralamtes und des ganzen Heeres. Es war ein Superminister, kann man sagen, für die Wirtschaft, für Finanzen und fürs Heer. Diesen Obadja lässt er rufen. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Denn als Isebel die Propheten des Herrn ausrottete, nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie in Höhlen, hier 50 und da 50, und versorgte sie mit Brot und Wasser. Es war ein Heldenstück in dieser Hungersnot. Und der König Ahab sprach zu Obadja, wohlan, wir wollen durchs Land ziehen zu allen Wasserquellen und Bächen, ob wir Gras finden und die Rosse und Maultiere erhalten könnten, damit nicht alles Vieh umkommt. Und sie teilten sich ins Land, dass sie es durchzogen. Ahab zog allein auf dem einen Weg und Obadja auch allein auf dem anderen Weg. Als nun Obadja auf dem Wege war, siehe, da begegnete ihm Elia. Und als er ihn erkannte, fiel er auf sein Antlitz und sprach, bist du es nicht, Elia, mein Herr? Elia sprach, ja. Geh hin und sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Obadja aber sprach, was habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hände Ahabs geben willst, dass er mich tötet? So wahr der Herr dein Gott lebt, es gibt kein Volk noch Königreich, wo mein Herr nicht gesandt hat, dich zu suchen. Und wenn sie sprachen, er ist nicht hier, nahm er einen Eid von dem königreichen Volk, dass man dich nicht gefunden hätte. Und nun sprichst du, geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Wenn ich nun hinginge von dir, so könnte dich der Geist des Herrn entführen und ich wüsste nicht, wohin. Bei so Propheten weiß man ja nie, wie sie von Gott geführt werden, plötzlich ist er doch wieder nicht da. Und wenn ich dann käme und sagte es Ahab an und er fände dich nicht, so tötete er mich. Und doch fürchte dein Knecht den Herrn von seiner Jugend auf, ist meinem Herrn Elia nicht angesagt, was ich getan habe, als Isebel die Propheten des Herrn tötete, dass ich von den Propheten des Herrn 100 versteckte, hier 50 und da 50, in Höhlen und versorgte sie mit Brot und Wasser. Und nun sprichst du, geh hin, sage deinem Herrn, Elia ist da, dann wird er mich töten. Elia sprach, so wahr der Herr Zebaoth lebt, vor dem ich stehe, ich will mich ihm heute zeigen. Herr, jetzt leg du uns dieses Wort aus. Amen. Neulich hörte ich, wie einer eine interessante Berechnung anstellte. Er sagte, in der Industrie an den Führungsposten sei es heute so, in den Direktionsposten, dass die Herren und Freunde, die dort tätig sind, 80% ihrer Arbeitskraft bräuchten, um ihren Sessel zu verteidigen, gegen die, die sie stürzen wollten. Und nur 20% bleiben eigentlich übrig für die normale Arbeitsaufgabe, die ihnen gestellt ist. Dann sagt ein anderer, wie wir uns darüber unterhielten, das sei ja noch viel krasser in Wirklichkeit, wie die Kämpfe heute gegeneinander gehen. Ich möchte mich jetzt nicht um Prozentzahlen zanken, wie viel das wohl ausmachen mag, aber wenn wir uns doch unterhalten, stößt man überall auf die gleiche Beobachtung. Arbeit wäre doch nicht schlimm. Das wäre ja Erholung, dass man irgendwas in der Welt schaffen kann, ob das 8, 9 oder 10 Stunden im Tag ist, wenn es nicht diese furchtbaren Spannungen wären. Manche, die haben ja schon einen ganz zusammen verkrampften Bauch, wenn sie zur Arbeit fahren. Die Ärzte sprechen von dem Erbrechen der Schulkinder als einer Angst, die symptomatisch wäre. Eine Angst vor den Spannungen, doch nicht Angst vor der Schule, an sich wäre doch alles so schön. Wenn nicht die Menschen wären. Wenn Sie jetzt erzählen würden, es wäre eigentlich interessant, wenn man so mit seinem Nachbarn mal austauschen könnte, in welchen Spannungen wir stehen. Wir wollen gar nicht drüber reden, weil wir sagen, das sind so heikle Dinge, weh, wenn wir darüber sprechen nur. Was uns bedrückt und beklemmt, wie wir wissen, da zieht uns einer das Fell über die Ohren, da will uns einer reinlegen, da will einer nur, dass wir drüber stolpern und er freut sich, wenn es bei mir daneben geht und ich habe Angst, ich kann das einfach nicht mehr leisten. Wenn wir wissen, das sind Menschen, die wirklich das Übelste für uns ausrechnen. Wir leben in einer Welt der Spannungen. Und das geht hinein bis in unsere Familien, bis in unsere Verwandtschaften. Oft sind sogar unsere Familienfeste noch von den Spannungen gezeichnet. Eine Mutter kocht ein Essen und denkt, es wird allen schmecken und dann geht plötzlich wieder eine alte Spannung in der Familie los und die ganze Freude ist weg. Die Spannung zerstört alles. Ich möchte wissen, wer von uns hält eigentlich die Spannungen aus? Ich bewundere die, die so eine Natur haben, dass ihnen das einfach nichts ausmacht. Die sagen, mir kann keiner, an denen läuft es runter wie am Regenmantel, die Tropfen und das berührt sie weiter nicht. Ich leide unter Spannungen. Und deshalb möchte ich heute darüber predigen. Mein erster Punkt möchte ich Ihnen 3 Sätze mitgeben. 3, das kann man behalten. Wir müssen in Spannungen leben. Und ich will nicht in Spannungen leben. Wollen Sie in Spannungen leben? Also dass keiner meint, das würde uns Spaß machen, in Spannungen zu leben. Aber wir müssen in Spannungen leben. Und mir ist diese Erzählung von diesem Obadja eine ganz große Hilfe. In der Bibel gibt es eine Linie von den ersten Blättern der Bibel an. Da ist eine Sehnsucht, die Leute sich erwünscht und erbeten und erhofft haben und die ihnen Gott versagt hat. Das ist hebräisch die Menucha, die Ruhe. Wann kommt der Augenblick, wo wir einmal nicht mehr kämpfen müssen, nicht mehr leiden müssen, nicht mehr Krieg führen müssen, nicht mehr Angst haben müssen, nicht mehr wissen, woher morgen die Speise uns kommt? Da sehen Sie das Volk Israel wandern durch die Wüste. Da sehen Sie einen Abraham kämpfen um seine Weideplätze. Da sehen Sie ein Volk Israel bedrückt von seinen Feinden. Und es ist nicht nur heute die Geschichte des Volkes Israel. Es ist doch unsere eigene Geschichte der Christen. Wann gibt es denn endlich Ruhe? Es muss doch mal eine Zeit kommen, wo man fröhlich seiner Arbeit nachgehen kann. Das Evangelium predigen ohne Streit, ohne Kampf. Warum ist es in der Welt alles so voller Spannungen? Und Gott hat seinem Volk diese Ruhe nicht gegeben. Doch ein wenig Vorgeschmack von der Ruhe, wenn Sie das Feiertagsgebot verstehen wollen, dann nur von der Ruhe her. Dass Gott sagt, lass doch mal deine blöden Wirtschaftstabellen am Sonntag liegen. Lass doch dein Klimbim, den du 6 Tage lang machen musst, am Sonntag auf der Seite. Du darfst einen Tag haben, wo du schon die Ewigkeitsruhe vorwegnehmen kannst. Das hat Gott gemeint, als ein Geschenk an sie. Sie müssen nicht. Aber sie machen sich kaputt, wenn sie keine Ruhe haben. Sie dürfen mal aus den Spannungen ihres Lebens aussteigen, sich an ihrer Familie und an Menschen freuen. Sie dürfen ausspannen und ausatmen vor Gott. Das ist das Sabbatgebot gewesen. Es ist eine Ruhe da mitten in der Welt. Und der Hebräerbrief greift das ja nochmal auf, in diesem Bild des wandernden Gottesvolkes, wenn er sagt, es ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes. Es muss doch mal eine Ruhe kommen aus diesen Spannungen. Aber heute haben wir keine Ruhe. Wenn Sie morgen wieder drinstehen in Ihrem Geschäft, Sie kriegen keine Ruhe. Und der Obadja ist ein typisches Beispiel dafür. Ein Mann, der mit seinem ganzen Leben Gott dienen will. Er wird in ganz furchtbare Spannungen hineingeführt, die man kaum nachzeichnen kann. Das heißt von dem König Ahab, es war ihm ein geringes, dass er den Willen Gottes geschändet hat. Er tat mehr, den Herrn, den Gott Israels, zu erzürnen, als alle Könige von vor ihm addiert. Und in dieser Zeit, wo das Recht eines einzelnen Menschen getreten wurde, wir wissen es ja, wie diese Isebel einen schlichten Bürger dieses Landes einfach mit falschen Zeugen umbringen lässt. Ein falsches Gerichtsverfahren inszeniert. Das war ja damals an der Tagesordnung bei Ahab und Isebel. Da gab es kein Recht mehr und keine Gerechtigkeit und keine Wahrheit mehr. Die Lüge und die Korruption triumphierte. Und da ist einer dieser treuen Diener Gottes ausgerechnet Superminister an diesem Königshof. Denken Sie mal, wie es den Bauch zusammen verkrampft hat, wenn er an seinen Schreibtisch dachte. Er musste mittendrin in diesem gottlosen Hof leben. Nun werden Sie sagen, ja wahrscheinlich hat er mitgemischt. Nein, steht hier ganz klar da, Obadja fürchtete den Herrn sehr. Für den Obadja gab es keinen Kompromiss zwischen Recht und Unrecht, zwischen Wahrheit und Lüge. Ja, dann hat er es doch gar nicht dort aushalten können. Sagen Sie das nicht. Ich könnte Ihnen aus der Geschichte überhaupt viele Beispiele erwähnen, dass gerade Leute, die mit viel Ungerechtigkeit umgehen, oft in ihre Nähe einen Vertrauten sich ziehen, von dem sie wissen, er sagt mir nur die Wahrheit. Sie haben oft eine Liebe zu so einem unbequemen Mann, weil sie irgendeinen brauchen, der ihnen schonungslos die Wahrheit sagt. Ich glaube nicht, dass der Obadja irgendwo einen Kompromiss getan hat. Und es steht sogar da, dass er sein hohes Amt benutzt hat, um Gerechtigkeit zu stiften. Dass er offen die Anordnungen des Königs hintergeht, nur um die Propheten zu verstecken und sie zu ernähren. Er sabotiert also sogar die Gesetze, nur um zu retten und um zu heilen und um zu helfen. Warum kommt dann eigentlich der Obadja doch an den Königshof von Ahab und Isebel? Weil er ein tüchtiger Mann war. Ein tüchtiger Mann. Wir hatten in unserer Johannesgemeinde früher einen Vorsitzenden unseres Jugendwerkes, den Herrn Hasel. Es war ein alter Junggeselle. Und der war hier irgendwo bei der Württembergischen Landessparkasse. Er ist schon heimgegangen zum Herrn. Er hat uns Jungen damals immer gesagt, bei allen Mitarbeiterbesprechungen, es ist kein Dienst für Jesus, wenn er in der Schule versagt. Es ist kein Dienst für Jesus, wenn ihr in eurem Beruf schlecht euren Mann steht. Es ist ein Kennzeichen für Kinder Gottes, dass sie in ihrem Beruf Fachleute sind und das Beste hergeben, auch in den Dingen der Welt. Und deshalb war Obadja ein gesuchter Superminister, sogar am Hof des gottlosen Königs. Obwohl er das Recht nicht beugte, obwohl er nicht 2 mal 2 auf 27 addierte, sondern weil für ihn das Wahre und das Rechte bestand, gerade vor Gott. Nun sagen Sie ja, kann man das eigentlich als Christ, kann man eigentlich in der Welt leben? Wir müssen in Spannungen leben, weil auch unser Gott uns alle, Sie und uns, wie wir sind, in diese Welt hineinsendet, in der Welt, brauchen wir gar nicht aufzählen, was in der Welt alles an Not und Sünde gibt, da hinein sendet uns Gott. Wie er den Obadja hineinstellt an den Hof des Königs Ahab, sei du mein Zeuge, wirke du hier als Licht und als Salz. Jesus hat in diesem, oder vor diesem hohepriesterlichen Gebet, das ich in der Schriftlesung las, dieses schöne Trostwort gesagt, das ich ein wenig anders jetzt einmal übersetzen will. In der Welt lebt ihr in Spannungen. Das ist das griechische Wort Lipsis, die Bedrängnis. Ihr lebt in Spannungen, ihr seid eingeschnürt. In der Welt lebt ihr in Spannungen, aber seid mutig. Ich habe diese Welt überwunden. Ich bin stärker als die Spannungen. Deshalb geht nur hinein und steht da drin. Zweite. Wovor haben wir Angst? Wovor haben wir Angst? Erste Wahrheit. Wir müssen in Spannungen leben. Nicht, weil wir Spannungen machen. Nein, nein. Sondern wir stellen uns in die Spannung hinein, die einfach darin besteht, weil die Welt ein anderes Gesetz hat als Gesetz Gottes. Das reibt uns doch. Jetzt das Zweite, wovor haben wir Angst? Ich bin so froh, dass die Bibel das nicht einfach unter den Tisch kippt. Man könnte das übergehen und verschweigen und aus dem Obadja so eine Heiligenfigur machen. Aber das macht die Bibel nie. Sie schildert immer, dass die großen Glaubenden gleichzeitig auch Leute waren, die so Angst hatten wie sie. Angst hat ja jeder. Die Angst, die kommt ja einfach. Die Angst, die kann man ja nicht wegdrücken. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, das ist ein dummer Rat, wenn einer sagt, hab keine Angst. Ja, ich will ja auch keine haben, aber ich habe einfach. Wenn Sie heute Nacht immer unter das Bett schauen, ob nicht doch einer drunter liegt. Nee, da können Sie langsam sagen, es liegt keiner drunter, aber Sie haben eben Angst, nicht? Die Angst ist ja da, die können wir nicht wegtun. Auch ein Obadja hat Angst. Es wird dann nachher erzählt, als Elia auf ihn zutritt und sagt, geh zu deinem Chef und sag ihm, ich wollte ihn sprechen. Er sagt, bist du wahnsinnig. Über das Thema Propheten darf ich gar nicht reden. Dich hasst er ja. Der erwürgt dich ja eigenhändig. Und wenn ich sage, der ist da, dann sagt er, warum hast du nicht gleich tot mitgebracht? Ich kann doch gar nicht hintreten vor den Ahab. Du weißt ja gar nicht, wie der rappelt, wenn er den Namen Elia hört. Es ist doch wunderbar, dass ein Obadja so natürlich, so nüchtern genau Angst empfindet wie wir. Da sagt es doch der helle Wahnsinn, sowas zu machen. Wir haben alle Angst, alle. Auch ein Obadja. Es wird auch von Petrus erzählt, dass er, der so einen Glauben hatte, dann plötzlich, wie die Welle kam, einfach das nicht mehr erträgt. Und unser Glaube hat ja nur eine kurzlebige Dauer. Wir können jetzt schön unsere Lieder singen, aber wenn die Wellen kommen, am Montag früh oder heute schon, die Wellen, und dann, Herr, hilf mir, ich ertrinke, ich gehe unter in diesen Dingen. Jetzt interessiert uns, wie kann man Angst überwinden? Obadja wurde mit der Angst fertig und sagt, okay, ich gehe. Das war das Interessante. Plötzlich wird er mit seiner Angst fertig. Wie macht er das? Das heißt hier mehrfach, er fürchtete den Herrn sehr. Obadja hat eine Angst. Er könnte von Gott in die Hölle verstoßen werden. Und er wusste, das ist nicht nur ein Spiel mit meinem Glauben, ob ich glauben will oder nicht. Darf ich mal übertragen, gleich im Blick auf Ihre Aufgaben, auf Ihre Spannungen, im Blick auf das, wovor Sie nun Angst haben in der kommenden Woche. Das ist nicht nur eine Frage, ob Sie jetzt Gott vertrauen wollen oder nicht, sondern wenn Sie glauben, dass die Spannungen stärker sind als der lebendige Gott und Herr, dann lässt Gott Sie fallen. Und als Elia ihn vor die Entscheidung fällt, entweder glaubst du den Spannungen, entweder glaubst du, dass der Ahab stärker ist, oder entweder traust du Gott. Entweder den Spannungen oder Gott. Dann musst du wissen, wem du glaubst und wem du traust. Die Angst redet uns ja fortwährend ein, Gott könne nicht mehr helfen. Es sei hier zu kurz, er könne nicht mehr uns hier herausreißen und es sei keine Möglichkeit mehr da. Und da ist plötzlich der Obadja einer, der weiß, auch ein Ahab und eine Isebel ist, wenn Gott mich schickt, nur ein Werkzeug in seiner Hand. Und so wild die Spannungen meines Lebens sind, wenn Gott mich sendet, darf ich die Angst begraben, so sehr sie mich auch noch angreift. Es ist mir so wichtig, dass Sie das wissen, wenn Sie jetzt in die kommende Woche hineingehen. Mit dem wir heute unseren Gottesdienst begonnen haben, fürchte ich nicht, ich bin mit dir, er sendet sie, er braucht sie, er will sie haben, er will mit ihnen gehen. Legen Sie doch Ihre Spannungen bei ihm hin, weil er der Herr drüber ist. Sie gehören diesem Herrn und Gott, der sie sendet. Er will doch um ihr Leben sich kümmern. Er will doch um diese Welt sich kümmern. Ihr Beruf, ihre Familie, ihre Verwandtschaft, ihre Nachbarschaft und da, wo sie ihre Spannungen haben, das ist doch die Welt unseres Gottes, über die er Herr sein will. Und nun lassen Sie doch mal Ihren Glauben fest werden und trauen Sie Gott zu, dass er Sie in diesen Spannungen hält. Wovor haben wir Angst? Ach, das ist furchtbar, wenn wir den Spannungen so viel Recht geben. Denn dann kommt dieses Notvolle, dass wir vor den Spannungen kapitulieren. Und dann machen wir diese halben, faulen Kompromisse, die aus Unglauben kommen, wo wir meinen, jetzt nur ein Stück nachgeben, jetzt nur eine kleine Notlüge. Jetzt so ganz kann man ja Gott nicht nachfolgen. Und da hat er Angst. Das ist das Schlimmste, was ich tun kann. Ein Kompromiss, wo Gott mich nicht mehr hält. Das ist das Furchtbarste, in der Welt zu stehen und von Gott verlassen zu sein. Denn dann hätte er wohl Ahab und Isebel mit dem Obadja aufgeräumt, dann wäre er verloren gewesen. Das Letzte, die Spannungen werden plötzlich überwunden. Drei Punkte wollte ich Ihnen mitgeben. Wir müssen in Spannungen leben, wovor haben wir Angst? Und drittens, die Spannungen werden plötzlich überwunden. Nun müsste man ja eigentlich viel über die Konflikte reden, in denen wir leben. Und Sie haben das schon ein bisschen gemerkt, ich weiche manchmal solchen Diskussionen aus. Ich frage mich, ob das sinnvoll ist, wenn wir Tage und Wochen zubringen, nur indem wir über die Konflikte reden. Wenn Sie unser Gemeindeprogramm studieren, fällt Ihnen auf, dass diese attraktiven Konflikte oft gar nicht auftauchen. Warum wir da nicht ein Seminar gemacht über der Christ und die Politik und der Christ und das heutige Wirtschaftsleben und die Probleme unserer modernen Welt, Christ und Naturwissenschaften, das sind alles Konflikte, das sind alles Spannungen. Ja, aber gerade je mehr wir oft darüber reden, das gilt nicht generell, aber lassen Sie es mich mal so krass sagen, je mehr wir darüber reden, umso mehr bekommen diese Mächte in der Welt eine falsche Bedeutung. Und dann passiert es immer mehr, dass wir uns verneigen vor ihnen. Wir können über die Konflikte nur reden, wenn wir gleichzeitig damit abschließen, dass wir Gott die Ehre geben, dass er größer ist. Wenn wir anschließend singen, Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig. Dann kann ich auch über Konflikte reden. Da kann ich einen Abend lang drüber reden. Aber das muss am Ende klar sein, nicht die Konflikte, nicht die Mächte der Politik prägen uns und haben Gewalt, sondern unser Herr hat Gewalt. Und das steht plötzlich da bei diesem Obadja, er geht hin zu Ahab. Und aus dieser Begegnung wird dieses Gottesurteil auf dem Karmel, auf einmal wird aus dieser Begegnung eine Gottesstunde. Ich möchte Ihnen Mut machen, wo Sie stehen in Spannungen, machen Sie doch die Spannungen nicht zum Thema, sondern merken Sie, dass Gott seine Stunden hat, wo er in diesen Spannungen reden will. So deutlich, dass es viele Menschen hören müssen. Und wo plötzlich diese Spannungen auf die Seite gedrückt sind, wo die Mächte keine Gewalt mehr haben, wir sollten ihnen keine falsche Ehre zukommen lassen, wir sollten unserem Herrn Ehre zukommen lassen. Wir stehen in Spannungen, aber wir überwinden Spannungen. Es bleibt in unserem Leben sicher lange Zeit dunkel. Und es wird für den Obadja oft eine Frage gewesen sein, der sagte, wird viel lieber im Kloster leben und Halleluja singen, als täglich in dieser Spannung stehen. Und dann kommt der Augenblick, wo Gott ihn braucht, als er die Propheten verstecken muss. Und dann kommt der Augenblick, wo er der Überbringer der Nachricht sein muss, Elia ist da und will dich sprechen. Ein anderer konnte ja gar nicht mehr vor Ahab hintreten. Ich weiß nicht, warum Gott sie in diesen Spannungen braucht, in denen sie stehen, aber stehen sie nun mal schön drin. Aber das eine ist das Wichtigste, dass sie geborgen sind in Gott und dass sie Gott fürchten, dass Gott nicht von ihnen weggeht, dass sie nirgendwo einen falschen Kompromiss machen, so dass sie Gott verlieren würden. Wir haben vorher das Lied gesungen, Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Und das ist mir in liebevoller Erinnerung durch meinen Großvater, der ein Kaufmann war, in der Eisenwarenbranche und der hier in Stuttgart im CVM bei Ilsesser damals eine wesentliche Prägung gehabt hat. Und er hat uns Enkelkindern so ein paar geistliche Sätze mitgegeben, so wie es Großeltern manchmal tun, in denen sie ihr ganzes Glaubensbekenntnis zusammengefasst haben. Und eines dieser Sätze war, der Großvater hat uns immer imponiert als ein Mann, der so im Lebensstand nüchtern gerechnet hat, von diesem Lied, das muss irgendeine Ansprache damals im CVM Stuttgart gewesen sein, eines Evangelisten, wo er nur den Schluss behalten hat, wo dieses Liedvers umgedreht war, wo es heißt, wenn du nur bei Jesus bist, das hat er umgedreht, wenn nur du bei Jesus bist. Es ist in der Welt dir nie versprochen, dass die Welt anders wird, als sie ist. Und die Menschen werden nie anders. Es kommt nur darauf an, dass wenn nur du bei Jesus bist. Amen.